Ich begrüße Sie bei Unter den Linden. Da ist ja nun also der Endspurt des Wahlkampfs. Das Triell vom Sonntag sollte vor allem für die Union endlich die erhoffte Wende bringen. Wähler mobilisieren und bestenfalls umstimmen. Glaubt man den anschließenden Umfragen, ist das abermals nicht gelungen. Korrekturen an der Strategie verpuffen also. Vornehmlich geht es jetzt schon weniger um Inhalte als um mögliche Koalitionen. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Wohin führt uns diese Richtungswahl? Das möchte ich diskutieren. Zum einen mit Jan Korte, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Die Linke. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich begrüße sehr herzlich Mike Moring, langer CDU-Fraktions- und Parteivorsitzender in Thüringen und jetzt Kandidat für den Landkreis Weimarer Land 1 und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Herr Moring. Den Umfragen zufolge gibt es für die Union ein Desaster bei diesen Wahlen. Manche Projektionen gehen von unter 20% aus. Nun sollte dieses Wochenende die große Wende bringen. Markus Söder hat es so formuliert auf dem CSU-Parteitag und es gab auch noch ein Triell. Hat das geklappt? Schaffen Sie den Sieg nun doch noch?
Wir haben ja jeden Tag Wahltag durch die Briefwahlen, aber tatsächlich abgerechnet wird das am 26., also in knapp 2 Wochen. Und wir haben gestern für uns gesagt, die Aufholjagd hat begonnen. Und so sehen wir auch das Triell. Armin Laschet hat sich sehr gut geschlagen, hat angegriffen, hat auch vor allen Dingen Herrn Scholz gestellt und hat die inhaltliche Debatte geführt. Und wir hoffen, dass das überzeugt auf den letzten Metern und dass wir den Regierungsauftrag bekommen. Unser Ziel ist Platz 1 und darum geht es auch in den nächsten 2 Wochen.
Aber das muss doch total ernüchternd sein, wenn man die Umfragen sieht, vor allen Dingen, wenn man sieht, von wo man gekommen ist.
Ja, natürlich. Wir erleben in diesem Wahlkampf, dass nicht nur die Union, auch die anderen, auch wir selber auch, uns zu lange mit Personal beschäftigt haben und zu wenig mit Inhalt. Wir haben ja eigentlich seit dem Parteitag 2018 in Hamburg über die Führungsfrage in der Union diskutiert, seitdem Angela Merkel gesagt hat, sie tritt nicht wieder als Parteivorsitzende an. Und dieser Prozess hat auch Corona-bedingt bis 2021 hinein gedauert. Das hat uns Zeit gekostet und hat uns weniger Möglichkeit gegeben, über die Inhalte zu reden. Worum geht es jetzt bei dem Wahlkampf? Nämlich um die Aufstellung, wie sieht dieses Land aus nach der Pandemie in diesem Jahrzehnt? Wer kann das am besten machen und wem vertrauen die Leute dabei am meisten? Das ist jetzt aufgeholt worden. Armin Laschet hat sehr fokussiert auf diese Frage Vertrauen und Modernisierungsjahrzehnt. Aber natürlich, wenn Personaldebatten überwiegen, dann spiegeln die sich auch im Wählerverhalten in den Umfragen dann auch wieder. Und wir erleben einen zweiten Punkt, was schon lange meine These ist. Wir erleben eine Zersplitterung des politischen Parteiensystems. Die Bindungskräfte nehmen ab. Mhm. Und das sehen wir auch in den Umfragen. Da hat sich was verändert.
Herr Korte, die Linke ist so ein bisschen der Wackelkandidat unter den im Bundestag vertretenen Parteien, die jetzt zur Wahl stehen. 6% lauten die Umfragen. Haben Sie Angst, rauszufliegen?
Nee, das nicht. Also wir sind relativ stabil, zwischen 6 und 7%. Allerdings ist das denkbar ätzende Umfragezahlen. Das nervt einen auch logischerweise. Und wie das so jetzt ist, im Schlussspurt müssen wir jetzt nochmal alles versuchen. Und da ist, glaube ich, entscheidend, das ist einer der wenigen Punkte, die ich, glaube ich, mit Mike Moring teile, dass wir jetzt mal über die Inhalte reden. Wie wollen wir das eigentlich nach der Pandemie machen? Und das ist jetzt die Auseinandersetzung. Und die werden wir als Linke pointiert, wie man uns kennt, führen. Denn nur mal eine Zahl. Wenn ich mir das Steuerkonzept der Union angucke, kann ich nur feststellen, die können da nicht mit Geld umgehen.
Wir kommen noch zu den Inhalten, Herr Korte.
Von 32 Milliarden Euro. Da kann man ja nicht irgendwie sagen, wir werden jetzt mal hier die Krise machen.
Also Herr Korte, wir haben ja ein bisschen Zeit, von daher, da kommen wir noch zu. Aber so ein bisschen müssen wir am Anfang doch noch dabei bleiben, wie der Stand der Dinge ist. Denn ich wollte noch mal so ein bisschen zu der Ursachenforschung kommen, Herr Moring. Sie haben ja eben schon gesagt, dass man sich zu lange eigentlich Zeit gelassen hat, um einen richtigen Kandidaten zu finden und alles. Aber hat man sich auch fälschlicherweise nicht richtig klar gemacht, dass ein Weiter-so und eine Übertragung des Amtsbonuses auf jemanden anders nicht einfach so funktioniert, dass man sich von Anfang an mal eine andere Strategie hätte zurechtlegen müssen?
Ja, es war ja von Anfang an klar, es gibt diesen Amtsbonus nicht, weil erstmals eine Bundestagswahl stattfindet, wo der amtierende Kanzler, die amtierende Kanzlerin nicht selber noch mal antritt. Und wir haben bei den letzten 11 Landtagswahlen gesehen, dass immer die Amtsinhaber gewonnen haben. Auch in der Fokussierung, gerade in den neuen Ländern, AfD verhindern, dann den Platz 1 zu lassen. Dann wurde immer sozusagen finalisiert von verschiedenen Wählern zum Ministerpräsidenten der Linken, zum Ministerpräsidenten der SPD, zum Ministerpräsidenten der CDU, wie es zuletzt bei Rainer Haseloff gelungen ist. Und dieser Amtsbonus fehlt jetzt in der Bundestagswahl, das merkt man. Und deswegen suchen die Leute auch, bei wem finden sie sozusagen die Zukunftsoptionen, die sie brauchen, damit sie ein gutes Leben haben.
Ist das ihr Pech, dass Scholz sozusagen die bessere Merkel ist?
Ja, es ist ein Phänomen, was wir gerade sehen, dass Armin Laschet versucht, weil er den Vorwurf bekommen hatte, er sei sozusagen direkter Merkel-Nachfolger, dass er sich versucht, sozusagen eigenständig zu positionieren. Und Herr Scholz genau das Gegenteil macht, indem er sozusagen so tut, als wäre er Angela Merkel nur in der männlichen Variante. Und das ist das Überraschende an diesem Wahlkampf. Aber ich glaube, am Ende kommt es darauf an, nicht wer von den Personen jetzt sozusagen am meisten überzeugt, sondern wo ist das politische Programm für dieses Land? Wo kann man sozusagen nach der Pandemie darauf setzen, dass es in diesem Land weiter vorwärts geht, dass sozialer Ausgleich stattfindet, dass sozusagen wirtschaftlicher Aufschwung möglich ist, aber eben auch, und das ist mir das Wichtigste in diesem Wahlkampf, wie schaffen wir es, die politische und die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden in diesem Land? Und das sehen wir ja, da hat sich ja richtig was verhärtet. Die Leute denken nur noch in Schwarz-Weiß, keiner hört dem anderen mehr zu, keiner ist mehr richtig kompromissfähig, jeder meint nur selber, er hat recht. Das schwappt aus den sozialen Netzwerken ins richtige Leben über. Und das macht mir am meisten Sorge, weil diese verfestigten Fronten eigentlich sozusagen schädlich für unsere Demokratie sind.
Die verfestigten Fronten kommen aber auch von der Union, Herr Korte. Die Union macht ja durchaus einen Lagerwahlkampf, der da heißt Rot-Grün-Rot. Das wäre sozusagen fast das Ende der Republik oder wäre zumindest ein starker Linksruck in dieser Republik. Schadet oder nutzt es Ihnen mehr, dass die Union einen so starken Lagerwahlkampf hier formuliert?
Ja, ich finde das erstmal sehr in Ordnung. Also finde ich gut, dass Sie so die alten Pfarrer-Hinze-Plakate, rote Socken und so rausholen. Das begrüße ich außerordentlich, weil es dazu führt, sich mal zu bekennen, was will man eigentlich in diesem Land? Und das ist zunächst einmal, finde ich, sehr sinnvoll, weil Olaf Scholz, nehmen wir mal das Beispiel, Sie haben es gerade genannt, plakatiert den Mindestlohn und ein Vermögensteuer und so. Also das finde ich als Linker alles geht in die richtige Richtung und gleichzeitig will er dann mit Christian Lindner koalieren. Das ist ja nicht normal. Das ist ja Wählerbetrug, bevor die Wahl stattgefunden hat. Die Grünen sind ja, was soll man sagen, gerade schon etwas traurig, weil die wollten ja unbedingt mit der CDU-CSU koalieren. Und ich finde, wenn wir über diese Fragen reden, dann müssen wir gucken und die Programme nebeneinander legen und gucken, wo gibt es eigentlich Überschneidungen. Und da kann ich nur sagen, wenn die SPD ihre Wahlplakate ernst nimmt, dann muss sie für eine Mitte-Links-Option sein. Denn mal jenseits des Wahlkampfes jetzt, will ich schon natürlich noch mal festhalten, einfach als Demokrat. Also wer so lange regiert wie die Union, also der muss wirklich dringend in die Opposition. Das ist schon ein Wert an sich mittlerweile. Das ist ja grauenhaft. Also meine Kinder, die wachsen hier auf, die kennen gar nicht. Das ist in etwa so schlimm gewesen, wie als ich aufgewachsen bin. Und da war immer nur Helmut Kohl Bundeskanzler. Das ist ja auch nicht gut für eine politische Entwicklung
von jungen Menschen. Ja,
das ist auch was geworden. Offensichtlich war es ja nicht so falsch. Finde ich, genau. Ist das ja völlig richtig. Und letzte Anmerkung, da hier immer gesagt wird, wer ist denn jetzt der bessere Merkel-Double? Also das finde ich ja nun wirklich bizarr. Also gar nicht mal als Linker. Das finde ich einfach bizarr. Denn wenn ich mir, also die ist, glaube ich, persönlich ganz in Ordnung, weil sie nicht so dies Macker-Getue und so hat. Das ist sehr anzuerkennen. Aber wenn ich mir die Bilanz mal angucke von 16 Jahren Angela Merkel, dann ist ja genau das, Herr Moring, was Sie gerade angesprochen haben. Wie überwinden wir die Spaltung zwischen Arm und Reich? Wie modernisieren wir eigentlich dieses Land? Ja, dann ist sie doch wohl dafür verantwortlich. Also die Amtszeit ist verheerend und das ist dann auch nicht so. Also sie schwebt ja hier, sie schwebt ja über dem ganzen Land ja irgendwie noch rum. Aber ich kann ja nur die Bilanz mir angucken, wie sie ist und die ist verheerend.
Aber offensichtlich hat Herr Scholz ja durchaus einen Erfolg damit, dass er eine Merkel-Kopie jetzt macht und sagt, ich kann Kanzlerin und die Raute und diese Dinge. Mhm. Und das heißt ja gleichzeitig, dass so wie es zumindest nach den Umfragen aussieht, dass er Ihnen auch Stimmen wegnimmt, dass viele auch zur SPD rübergehen. Das muss Ihnen doch auch Sorge machen. Heißt das, dass der Bürger vielleicht dann doch sogar Sorge hat, dass es tatsächlich zu einem linken Regierungshandeln letztendlich kommt?
Nein, das glaube ich ja nicht. Ich meine, die Zeiten sind noch vorbei. Also dass hier irgendwie rote Socken und der Sozialismus bricht aus, das ist ja alles lächerlich. Sondern wenn man sich mal die Präferenzen auch der Umfrageinstitute angeht, ist ja jede Koalition, an der die CDU nicht beteiligt ist, und das ist im Moment auch für uns das einzig Schöne, gebe ich zu, bei den Umfragen, ist ja die Beteiligung der Linken 10-mal mehr gefragt als die der CDU-CSU. Das finde ich erstmal eine gute Entwicklung. Trotzdem haben sie natürlich Point taken, was Olaf Scholz angeht, dass wir natürlich schon eine Situation haben und die ist schon schwierig und interessant, dass du auf der einen Seite die Leute hast, die sagen, es muss sich hier wirklich grundlegend was ändern in diesem Land. Ist auch meine Haltung. Also gucken Sie sich das Bildungssystem an. Müssen Sie nur angucken, wie die Schulen aussehen. Das ist ja alles unnormal in einem der reichsten Länder der Erde. Und auf der anderen Seite, das stimmt, gibt es den Wunsch nach nicht zu viel Veränderung. Und das auszutarieren, das ist schon eine Herausforderung. Und das ist natürlich was, wo du dann auch als eine linke Partei, die wirklich sehr grundlegend hier was durchsetzen will, ist natürlich dann auch schon ein bestimmter Widerspruch, mit dem du umgehen musst. Aber da hat die Linke eine klare Funktion. Wer wirklich Veränderung will, wer die Schere zwischen Arm und Reich schließen will, Wer da will, dass das Thema Ostdeutschland überhaupt irgendeine Rolle spielt, ich meine, das kommt ja gar nicht vor. Also bei der CDU, CSU schon gar nicht, bei den anderen auch nicht. Der muss ein Interesse daran haben, eine starke Linke im nächsten Bundestag zu haben. Weil nur dann wird es hier Veränderungen geben.
Sie sind ja ganz schön mutig. Muss ich ja mal sagen. Ich meine, Sie reden über das Bildungssystem. Wenn ich mal nur nach Thüringen schaue, wenn man zwei Beispiele nennen.
Wir kommen zu den Inhalten, gleich. Ich wollte gerne noch die rote Sockenkampagne einmal aufgreifen, von der Herr Kothe ja auch sprach. Und weil ich habe Sie so verstanden, dass Sie gar nicht so da richtig dahinter stehen. Steht denn die Mehrheit der Partei hinter dieser roten Sockenkampagne, die es ja ganz offensichtlich gibt?
Na, es ist ja nicht die Auflage von dem, was wir bei früheren Wahlkämpfen mal gesehen haben. Es ist jedenfalls
94 war das.
Ja, es ist ja ein Fakt, dass seit 94 mehrmals Rot-Rot-Grün in verschiedenen Kombinationen möglich war, die SPD nie gesprungen ist und sich auch jetzt nicht bekennt. Die Debatte geht ja eher darum, von der SPD eine klare Aussage zu bekommen, auch von Bündnis 90 Die Grünen. Können Sie sich so eine Kombination vorstellen, ja oder nein? Und da eiert eben Herr Scholz rum seit Wochen und gibt keine klare Auskunft. Und ich finde, hat Armin Laschet recht, ihn dort zu stellen und den Wählern vorher klar zu sagen, gibt es so eine Möglichkeit oder gibt es sie nicht? Weil es ihm nicht unwichtig ist, in welcher Kombination wir eben diese Aufgaben für das nächste Jahrzehnt angehen in Deutschland. Und die Beispiele sind eben so. Thüringen wird es nochmal sagen. Wir haben mittlerweile zweistellige Quote von Schulabgängern ohne Schulabschluss. Da ist die Verantwortung des linken Bildungsministers. Und es ist stärker geworden in den letzten 6 Jahren. Wir haben in der Stadt Erfurt auch eine rot-rot-grüne Kombination. Gibt es einen Investitionsstau in den Schulen von mittlerweile 360 Millionen Euro. Das ist richtig fett. Und ich finde, das ist ja kommunale Verantwortung, Landesverantwortung. Es macht ja nichts Sinn, in der Bundespolitik darüber zu reden, sozusagen, wer hat welche Kompetenzen, sondern dort, wo es vor Ort entschieden wird, ist ja auch der Wähler da. Dem Wähler interessiert auch gar nicht, wer auf welcher Ebene jetzt welche Zuständigkeit hat. Aber das sieht vor Ort, die Schule ist nicht saniert, mein Kind kommt nicht zum Schulabschluss, es gibt einen riesen dramatischen Unterrichtsausfall, die Lehrer fehlen. Und aus der Stimmung heraus sind wir jetzt auch in diesem Wahlkampf. Und da ist schon wichtig zu schauen, in welcher Verantwortung geht das, wer gängelt die Wirtschaft, wer gibt ihr Freiräume, wer schafft Spielräume bei den Steuern, wer belastet die Leute zukünftig. Und das sind doch genau die Fragen, die auch in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, wir hätten stärker über diese Fragen gesprochen, weil es geht bei Rot-Rot-Grün oder Deutschland-Koalition, whatever, in welcher Form man auch immer so Sachen Kombinationen findet, doch nicht darum zuallererst, wer mit wem zusammen ist, sondern welche Programme daraus entstehen. Ist es eine Belastung? Ist es eine Entlastung? Ist es Freiheit geben? Ist es sozusagen den Föderalismus stärken? Geht es darum, sich außenpolitisch aufzustellen? Da ist ja gestern nicht so viel darüber gesprochen worden. Aber die Rolle Deutschlands in Europa, welche gemeinsamen Aufgaben wir global haben gegenüber sozusagen den amerikanischen Staaten mit einer neuen aktiven China-Strategie aus der Europäischen Union heraus. Das sind doch Fragen, die wir doch klären müssen.
Ja. Herr Kothe, ja,
Entschuldigung, aber da muss ich natürlich noch mal kurz darauf antworten. Also da können wir gerne mal drüber sprechen, wer gestaltet hier eigentlich die Zukunft in diesem Land? Ich habe das ja eingangs schon mal gesagt. Sie legen allen Ernstes ein Steuerkonzept vor. Nach der Pandemie legen Sie vor, und dann, also Sie können erstens, die CDU kann nicht mit Geld umgehen, also außer mit Parteispenden einzukassieren. Und das ist da wirklich absurd, weil das ist in der Tat, Herr Mohring, das ist die Kernfrage, wie wollen wir dieses Land gestalten in den nächsten Jahren? Und das ist, sagen Sie irgendwie hier, die Linke will belasten oder so, ja, in der Tat. Ja. Und zwar die Millionäre und Milliardäre, die möchte ich in der
Tat
zur Kasse.
Herr Kothe, da kommen wir gleich noch zu, aber Sie haben ja gerade auch gesagt, von wegen, wie wichtig es ist, dass Sie ganz klar akzentuieren, mit uns gibt es eine ganz starke Veränderung in diesem Land. Wie regierungswillig sind Sie denn letztendlich auch? Und Sie wissen ja auch, dass Sie Kompromisse eingehen müssen in einer Koalition. Heißt das, Sie wollen, auch wenn Sie wissen, dass es viele Kompromisse geben wird, letztendlich wirklich regieren?
Ja, das wollen wir logischerweise, weil wir haben zwar in der Opposition sehr viel durchgesetzt. Nehmen Sie mal nur den Mindestlohn, den würde es ohne die Linkspartei nicht geben. Das war einer der wesentlichen Gründungsimpulse unserer Partei. Und eins kann ich ja ausschließen. Also die Linke ist die einzige Fraktion, und das kann ich für alle Abgeordneten, die dann da zusammenkommen werden, sagen, die auf keinen Fall Armin Laschet zum Kanzler wählen werden und die auch nicht mit Christian Lindner koalieren werden.
Ja, aber regierungswillig ist noch was anderes und will die ganze Partei auch in eine Regierung.
Na, ich finde,
regieren
ist ja kein Selbstzweck. Allerdings ist auch Opposition zu sein, das ist genauso wenig ein Selbstzweck. Und ich halte beides für gleich wichtig in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie. Absolut. Ich will regieren, meine Partei will das auch. Wir haben ein Sofortprogramm vorgestellt, was man machen könnte. Und wenn man die Inhalte ernst nimmt, dann müssen dort natürlich mal SPD und Bündnis 90 Die Grünen sagen, mit wem sie das denn alles schön durchsetzen wollen. Das kann man nicht allen Ernstes, also mit der CDU, CSU, also man will die Mieten begrenzen. Ich glaube, das war ja Ihre Partei, die gerade aktuell noch mal schön einen Scheck von 1,5 1,25 Millionen Euro von der Immobilienlobby bekommen hat. Also das kann man auch Schmiergeld zu sagen. Also mit denen kann man ja nicht die Mieten decken.
Ja, aber das funktioniert die Frage nicht. Von Mieten kann man auch in Berlin ja ganz genau schauen, was passiert ist. Ein Desaster, den Sie mit dem Mietendeckel angerichtet haben hier, ja, in der Koalition.
Das war Notwehr. Gucken Sie sich mal an, wie die Situation
ist. Deswegen passiert, brauchen wir den Bundesrat. Jetzt sind überall die Mieten gestiegen, weil der Mietendeckel geplatzt ist, weil er rechtswidrig war. Wenn das eine Politik ist, ist doch unzuverlässig. Historisch will ich nur noch mal einordnen, der Gründungsimpuls Ihrer Partei war nicht der Mindestlohn, sondern der Gründungsimpuls Ihrer Partei war die Zwangsvereinigung von SED und SPD zur SED. Ja, KPD und SPD, muss man ja mal sagen. Die sind ja nie eine neue Partei gegründet, sind ja in der Rechtsnachfolge. Ist Geschichte, aber ich will noch sagen, nicht den Mythos machen, dass der Mindestlohn der Gründungsimpuls ist, sondern liegt schon ein paar Jahrzehnte vorher zurück. Sie sind in der Folge drin. Und das ist ja schon die Frage, wie stellt man sich da auf?
Der Vizepräsident des Thüringer Landtags, der Kollege Worm, war langjähriges SED-Mitglied. Das ist jetzt für Ihre Partei Vizepräsident im Thüringer Landtag. Also
ja, zunächst,
das ist der Kindergarten. Ich glaube, wir kommen jetzt hier ein bisschen zu sehr
ins Detail. Zuallererst ist er frei gewählter Abgeordneter.
Ja, richtig, so wie wir auch. Genau.
Sie persönlich haben ja durchaus mal für eine inhaltliche Öffnung auch Richtung Linkspartei auf Landesebene geworben. Und Sie unterstützen Bodo Ramelow ja auch an der einen oder anderen Stelle, wenn es um Inhalte geht. Hat die Linkspartei auf Bundesebene dann wirklich so etwas sehr Schreckliches?
Na, ich habe gestern einen schönen Kommentar gelesen, dass die Linke eben nicht der nette Mann aus Thüringen ist, der mit seinem Hund Gassi geht. Der Eindruck wird zuweilen erweckt und alle verstecken sich auch ganz gerne hinter Bodo Ramelow bei der Linkspartei. Aber wir sehen ja gerade bei der neuen Bundesspitze, dass es eben doch komplizierter ist bei der Partei und die Verantwortungswilligkeit, wie sie Herr Korte beschreibt, doch gar nicht bei allen vorhanden ist. Nicht alle bei der Linken wollen regieren. Viele wollen diesen Staat so radikal umbauen, dass es selbst aufrechte Sozialdemokraten abschreckt, sich vorzustellen, dass es eine gemeinsame Koalition gibt. In Thüringen hatten wir nach der Landtagswahl 2019 eine Besonderheit, weil es erstmals eine Situation gegeben hat, dass sozusagen die Partei Die Linke und die AfD in der Summe eine Mehrheit an Mandaten hatten und damit in der Mitte übliche Regierungsbildungsformationen nicht möglich waren. Und ich habe an dem Wahlabend in den Tagen danach sehr dafür geworben, dass ich mit der Person Bodo Ramelow spreche, der ja amtierender Ministerpräsident auch zu dem Zeitpunkt war, weil man natürlich in so einer Lage sozusagen auch sich neu schauen muss, wie stellt man sich auf, damit das Land handlungsfähig bleibt. Ich hatte mit ihm ein Jahr vorher schon besprochen.
Also im Land ja, aber im Bund?
Ja, weil man es nicht vergleichen kann. Ich finde schon, diese besondere Situation, die man in Thüringen hatte, dass ihm keine Regierungsbildungsmöglichkeit in der Mitte da war, hat ja alle eigentlich abverlangt, was Neues zu finden. Und jetzt gab es ja zwischendurch Sondierungspakete, die sind jetzt wieder aufgelöst. Es gab eine Debatte um Neuwahlen, die ist nicht stattgefunden, weil der Antrag zurückgezogen wurde, nicht alle aus allen Fraktionen, die Neuwahlen wollten. Jetzt sind wir in Thüringen wieder wie zurück auf los. Wir sind wieder in der Situation nach der Landtagswahl. Die Minderheitsregierung hat dem Namen folgend schon keine Mehrheit. Andere Bündnisse sind nicht möglich. Also muss man sich zusammenraufen und trotzdem in der Mitte des Parlaments eine Lösung finden. Das ist was anderes als im Bund, wo ja in der Mitte Regierungsoptionen zuhauf vorhanden sind und daneben eben noch eine Regierungsmöglichkeit da ist, auch Rot-Rot-Grün, über das wir gesprochen haben, wo die SPD sich nicht klar bekennt, ob sie so eine Option ausschließt. Für uns ist klar auf Bundesebene, dass wir sagen, es gibt sozusagen der Logik nach auch inhaltlich gar keine Zusammenarbeit mit der Linken in der Regierungsform und erst recht gilt eine klare Abgrenzung mit der AfD.
Mit der AfD. Ja. Korte, diese Wahlen sind ja ob der Bedeutung und der großen Themen, die wir hier in Deutschland haben, durchaus besondere. Stichwort Klimawandel, Digitalisierung, Sicherung der Sozialsysteme. Es gibt genug Themen. Inwieweit steht der Wahlkampf denn aber dann doch unter den Ereignissen, die stattgefunden haben? Stichwort Corona-Pandemie, Stichwort Flutkatastrophe, Stichwort Afghanistan.
Ja, das spielt schon natürlich eine große Rolle, aber nehmen Sie die soziale Frage, die ist ja bei den Wichtigkeitsthemen der Wählerinnen und Wähler ganz weit oben. Und die Pandemie hat doch eins gezeigt, dass wir so, wie wir den Staat runtergerockt haben, dass wir so nicht weitermachen können. Nehmen Sie den öffentlichen Gesundheitsdienst. Nehmen Sie mal eine Zahl. Ich meine, da packt sich jeder an den Kopf. In der Pandemie in einem Jahr sind allen Ernstes 21 Kliniken in Deutschland geschlossen worden. Wenn ich in meinem Wahlkreis bin, was wird als erstes zugemacht? Da wurden also die ganzen Krankenhäuser wurden verramscht und verkauft an irgendwelche dubiosen Konzerne. Und bei mir in Bernburg wurde die Geburtsklinik geschlossen, in Zerbst wurde die Geburtsklinik geschlossen, in Bitterfeld sollte sie geschlossen werden. Zum Glück gab es so viel Protest, dass es nicht stattgefunden hat. Also das heißt, diese Probleme hatten wir vor der Pandemie und sie sind noch mal viel sichtbarer geworden. Nehmen Sie das Bildungssystem. Ich finde, wir brauchen eine neue Föderalismusreform und müssen darüber nachdenken, ob wir das Bildungssystem wirklich so weiterentwickeln. weitermachen können, wie wir das haben. Wir haben einen Boom an Privatschulen. Das heißt also, die, die ordentlich Schotter haben, schicken ihre Kinder auf so schicke Schulen, wo alles schön und digital etc. ist. Und dann gucken sie sich mal, ich meine, ich kenne das bei meinen Kindern. Die gehen natürlich auf eine ordentliche staatliche Schule, wie sich das gehört. Aber so sieht das in Teilen dann auch aus. Und wenn man das ändern will, und das hat die Pandemie ja nur noch mal zugespitzt, brauchst du hier grundlegende Änderungen. Das hat was damit zu tun, investieren wir eigentlich in staatliche Infrastruktur. Ich als Abgeordneter verdiene so viel Geld, ich kann in Urlaub fahren. Es gibt aber viele Leute, gerade in dem ländlichen Gebiet, die sind darauf angewiesen, dass es ein Schwimmbad gibt, dass es einen Tierpark gibt. Und da muss ich dann logischerweise schon mal die Union fragen, und also von der FDP ganz zu schweigen. Also das sind ja alles Leute, die irgendwie den ganzen Tag irgendwie so mit einem Porsche rumfahren wollen und dann einen von Freiheit daher lallen. Das kann man nicht weiter ernst nehmen. Nur was ich da ernst nehmen muss, ist das, was sie vorhaben. Nämlich, das führt zu absoluten Mindereinnahmen im Staatshaushalt. Und wenn wir sagen, wir wollen gutes und gerechtes Bildungssystem, wir wollen Sozialleistungen erhöhen, wir wollen hier etwas umändern, dann muss ich ja sagen, wo kriege ich denn das Geld her? Und da kann ich einfach nur feststellen, dass CDU, CSU und FDP nicht mit Geld umgehen können und dass man das anders, finde ich, machen muss. Und das hat die Pandemie, finde ich, deutlich
gemacht. Ja, sie haben sich wirklich schön in ihr Weltbild eingerichtet. Es ist da wirklich, ehrlich,
das ist die Wirklichkeit.
Ein bisschen Verständnis müssen Sie schon auch mitbringen. Erstens, dieser Staat nimmt als Gesamtstaat so viel Geld ein wie noch nie zuvor. Nie hat eine Bundesregierung und nie haben Landesregierungen mehr Geld zur Verfügung gehabt als in dieser Zeit. Das war übrigens unser Glück, weil Handwerk, Mittelstand, Industrie und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Vergangenheit fleißig waren, haben wir überhaupt die Kraft gehabt, als Staat durch diese Pandemie durchzukommen und diese Milliardenkosten auch irgendwie zu stemmen. Muss ich nur mal vorstellen, wir wären ein Jahrzehnt vorher gewesen, als die Eurokrise gewesen ist und die Pandemie wäre auf uns eingekommen. Wir wären handlungsunfähig gewesen. Es war ein Glück, dass wir als Fiskus so stark gewesen sind. Jetzt haben wir auch eine Menge sozusagen Schulden aufgeladen. Deswegen muss man auch gucken, dass wir sozusagen auch noch Verantwortung für die nächste Generation lassen, dass wir auch wieder solide zu Staatsfinanzen zurückkommen. Und natürlich investieren in die Bereiche, die unsere Zukunft sind. In Schule, in Kindergärten, in die Infrastruktur. Der Bund hat alleine ein Digitalpaket aufgelegt in dieser Wahlperiode von 12 Milliarden Euro. Da ist nur ein Bruchteil abgerufen worden, weil wir uns hemmen mit Planungsrecht, mit Baugenehmigungen, mit Verbandsklagerechten, mit langen Rechtsschutzverfahren, sodass wir gar nicht aus dem Knick kommen. Ich teile ja zum Teil die Analyse, dass es schrecklich vor Ort ist, gerade im staatlichen Schulbereich. Es ist nicht so, dass der Bund da nicht geholfen hat, aber die Verantwortung von Ländern und Kommunen, die oft auch alleine gelassen wurden, führt im Jetzt zu diesem Ist-Zustand. Und deswegen sehen wir manchmal eben auch, dass Schulen in freier Trägerschaft sind, nicht alles Privatschulen. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man gerade freie Träger sozusagen so diskreditiert mit diesem Privatschulbegriff, sondern freie Träger, das sind oft auch Kirchen, die dahinter stehen, Montessori, also ganz verschiedene spannende Bildungsangebote,
ja, je nach Plan. Man muss schon Schulgeld bezahlen und das können viele Leute schlicht nicht bezahlen.
Ich will Ihnen nur sagen, ich bin dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Vielfalt möglich ist, wo die Angebote im Wettbewerb stehen. Denn wenn eine Schule ein besseres Bildungsangebot hat, ist es auch eine Chance, dahin zu gehen. Aber staatliche Schulen müssen in diesem Wettbewerb wettbewerbsfähig sein, das teile ich.
Ja, Schulen müssen überhaupt nicht wettbewerbsfähig sein, sondern ich finde Schulen,
Krankenhäuser
müssen die bestmögliche Bildung
mit einem starken Bildungsangebot
muss man doch nicht wettbewerbsfähig sein. Was ist das denn für ein Denken? Ich kann doch nicht Sie müssen Methoden der Privatwirtschaft auf den Gesundheits- und Schulbereich übertragen.
Das würde ja heißen,
die Schulen schließen ja auch sehr gut ab in Deutschland.
Sie sind ja, aber das würde ja heißen, was Sie meinen, ist ja, dass es um Gewinne geht. Hier geht es darum, um Bildungsqualität. Komme ich zum Schulabschluss? Sind genügend Lehrer da? Gibt es Unterrichtsausfall? Ist die Schule eine Digitalisierungsfähigkeit überhaupt zu sagen, ist sie dort ermöglicht? Gibt es nicht nur Laptops, die in der Kiste liegen? Oder gibt es auch einen Breitbandanschluss an der Schule, dass ich die Geräte auch nutzen kann? Sind die Lehrer befähigt dafür, auch digitale Kompetenz zu vermitteln? All diese Fragen, und das meine ich mit Wettbewerbsfähigkeit. Und da finde ich, wenn Sie starke Bildungsmöglichkeiten an verschiedenen Schuloptionen ergeben und man auch wählen kann, dann steigert das doch sozusagen insgesamt die Leistungskraft. Wir brauchen doch Schüler mit Abschluss, wir brauchen Chancen für junge Menschen, dass sie sich entscheiden können, ob sie akademische Bildung wollen oder berufliche Bildung wollen. Im ländlichen Raum, das erleben Sie wahrscheinlich doch im Bitterfeld genauso wie ich auch, können junge Menschen sich oft nicht für den beruflichen Bildungsweg entscheiden, weil die nächste Berufsschule 100 Kilometer weg ist. In Thüringen wurden in den letzten Jahren lauter Berufsschulen geschlossen. Und wenn ich aber 100 Kilometer fahren muss, bin auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, aber es fährt gar kein Bus zu meiner Berufsschule oder es ist eine Tagesreise, dann entscheide ich mich als junger Mensch möglicherweise gegen diese fachliche berufliche Ausbildung und gehe zum nächsten Hochschulstandort. Und da nehmen wir doch was kaputt und weg. Und wenn wir diese Chancen wieder möglich machen und darüber reden bei dieser Bundestagswahl, glaube ich, wird man echt einen guten Drive bekommen, weg vom Personal hin zu diesen Chancen, die wir möglich machen wollen. Und wer das am besten kann, der kriegt das Vertrauen der Wähler.
Chancen heißt aber auch, das kostet Geld. Sie haben es schon gesagt, bei Schulen oder auch im Gesundheitsbereich. Sie wollen, kommen wir mal zu dem Bereich Finanzen, Sie wollen im Bereich Einkommensteuer die Freibeträge für untere Einkünfte auf 1.200 Euro im Monat anheben. Sie wollen die progressive Vermögenssteuer einführen und die Erbschaftssteuer erhöhen. Ist das nicht eine klassische Umverteilungspolitik? Zahlen die mittleren und höheren Einkommen hier in diesem Land noch nicht genug Steuern?
Nein, die zahlen die meisten Steuern. Wir sagen ja, wir wollen die ganz oben sind, die müssen jetzt wirklich mal zur Kasse gebeten werden. Und eine Vermögenssteuer, das ist jetzt ja nichts Revolutionäres. Also kann man daran erkennen, dass Olaf Scholz das auffordert. Der ist ja vieles, nur kein Revolutionär. Gab schon bei Helmut Kohl eine Vermögenssteuer. Ist doch wohl das Mindeste. Denn ich will das ganz konkret sagen. Wir wollen alle, die wenig und im mittleren Bereich haben, entlasten. Und dann ist ja eine berechtigte Frage, wo kommt das Geld denn her? Also für all das, was wir sagen. Für Schulen, für Bahninfrastruktur, Klimafrage. Das muss ja irgendwo finanziert werden. Und da haben wir eine klare Vorstellung, wie man das macht. Nämlich bei den oberen 10%, finde ich, muss man wirklich zulangen. Also nehmen Sie nur die Pandemie, eine konkrete Zahl. In der Pandemie, das muss man sich mal reinziehen, sind 70.000 Millionäre in diesem Land dazugekommen. Wir haben Dividendenausschüttungen, da ist die Prognose für dieses Jahr von 44 Milliarden Euro, während andere Leute in Kurzarbeit sind. Ich meine, da packst du dir doch an den Kopf. Und ich finde, da ist der Staat gefragt, ein demokratischer Rechtsstaat gefragt, über das Steuersystem mehr Gerechtigkeit hinzubekommen. Und das ist, finde ich, dann schon eine Frage. Wer legt hier Konzepte vor, wo du mehr Staatseinnahmen hast, womit du all das machen kannst? Gesundheit, Schule, Bildung, Infrastruktur. Also nehmen Sie mal alle Quatschen über das Klima und über den öffentlichen Personennahverkehr. Dann kann ich einfach nur konstatieren, seit 1990 wurden 6.500 Bahnkilometer abgebaut. So, wenn ich das umdrehen will und vor allem auch mehr Güter von der Straße auf die Bahn verlagern will, muss ich ja wieder Schienen bauen, Bahnhöfe bauen etc. pp. Wo kommt das Geld her? Das ist die zentrale Auseinandersetzung, finde ich, die wir haben. Und ich finde, das ist nun echt da schon relativ der Hammer, was die CDU, CSU und FDP da vorlegen. Weil ja, da gibt es ja nur eine Alternative. Sie frikassieren den Staat, insbesondere den Sozialstaat, weiter runter. Weil es muss ja irgendwie funktionieren und finanziert werden. Und da haben wir wirklich fundamental unterschiedliche Ansätze.
Zu dem einen Punkt Vermögenssteuer. Ist das ökonomisch sinnvoll?
Nein, die ist nicht ohne Grund abgeschafft worden. Weil der Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis zu den Erträgen, die der Staat eingenommen hat.
Und gerade ist sie ja nicht abgeschafft
worden. Gerade in so einem kleinen Land wie Thüringen konnte man das sehen. Die Erträge waren immer gering, logischerweise liegt auch eine Einkommensstruktur in so einem Land wie in den neuen Ländern, wie in Thüringen, aber auch wahrscheinlich in Brandenburg ist es nicht anders, in Sachsen-Anhalt. Und dann steht das in keinem Verhältnis mehr. Und man muss fragen, was passiert denn? Linke Spitzenpolitikerinnen können ja nicht mal das eigene Steuerkonzept der Partei richtig erklären, sondern die scheitern ja schon, wie hoch eigentlich die Belastung sein soll. Haben wir in genug Talkrunden erlebt, wie schwierig das ist, dass außerhalb von Ihnen die Spitze da wackelt und gar nicht richtig erklären kann. Die Wahrheit ist doch, Sie können doch selbst nicht mal richtig durchdefinieren, wollen Sie zum Beispiel Unternehmen, Familienunternehmen belasten. Sie wollen an die Substanzbesteuerung gehen, das steckt ja bei der Vermögenssteuer dahinter. Und wenn ich zum Beispiel nicht unterscheide, dass das, was eingebracht ist an Wertgegenständen, an sozusagen an Maschinen, an Produktionskapazitäten, wenn ich die mit besteuere, dann gehe ich in die Substanz des Unternehmens und mache das kaputt, weil der Wert beim Familienunternehmen ist investiert in Unternehmen. Für die Arbeitsplätze, aber, für die Produktion. Aber, das liegt ihm nicht auf dem großen Konto irgendwo an der Seite,
wo Sie drauf gucken wollen. Was ist denn mit Quantenklatten? Also gucken Sie sich mal bitte an. Es gab vor zwei Wochen einen Autogipfel bei der Kanzlerin. Das macht sie ja irgendwie im Wochenrhythmus. Die sollte sich mal lieber mit Pflegekräften und Lehrerinnen und Lehrern oder so treffen. Aber andere Frage. Da gibt es 1 Milliarde Euro für die Autokonzerne. Und zwar die gleichzeitig Kurzarbeitergeld, also Steuergelder, kassiert haben. Und die schütten über 1 Milliarde Euro Dividende an die Aktionäre aus. Also das hat doch nichts mit dem kleinen Handwerksunternehmen zu tun. Das ist doch skandalös.
Sie müssen mit Ihrem linkssozialistischen Wording auch ein bisschen aufpassen.
Ja, nicht wieso,
nicht die Unternehmen haben Kurzarbeitergeld kassiert, sondern in der Krise haben Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld bekommen. Damit sie nicht damit sie nicht in die Arbeitslosigkeit rutschen konnten, damit sie an den Arbeitsplatz gebunden bleiben können, dass sie eine Perspektive haben nach der Pandemie. Und deswegen haben nicht Unternehmen das Geld bekommen, sondern die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und viele Unternehmen haben aufgestockt auf 100%, sodass viele durch die Krise gekommen sind, ohne Einkommensverluste hinzunehmen. Es gibt genug Bereiche, wo die Leute nur mit 60...
Und dann verteile ich eine Dividende von 1,2 Milliarden Euro?
Nochmal, mir geht es nicht.
Was ist das denn?
Sie haben eben gesagt, erst kriegt das Unternehmen Kurzarbeitergeld, dann kriegen sie auch noch Unterstützung. Nein, das haben die Arbeitnehmerinnen bekommen und die Arbeitnehmer. Und das war richtig, das war gut, dass der Staat so viel Kraft hatte, dort die Lohnleistung sozusagen aus der Staatskasse zu finanzieren.
Aber wenn
das
ist der erste Punkt. Millionen Euro ausschüttest an Gewinn, warum kann ich denn davon nicht den Lohn, also aber die, Korte, die den Reichtum überhaupt erarbeiten? Ich verstehe es einfach nicht. Aber
ja, dann drehen wir uns, glaube ich, an der Stelle ein bisschen im Kreis. Ja, ich würde es gerne ein bisschen weiter.
Aber das Entscheidende bleibt doch bei der Frage Familienunternehmen, Substanzbesteuerung. Können Sie keine Antwort geben, weil Sie genau in diesem Bereich die Leute belasten und damit Wirtschaft abschnüren? Sie können natürlich bis zu einem bestimmten Bereich immer sozusagen Steuern hebeln, bis irgendwann das Limit erreicht ist. Und dann wirken Sie die Wirtschaft ab. Und ich glaube daran, und viele andere in meiner Partei, bis hin zu Armin Laschet, dass wenn wir es ermöglichen, weil wir eine Entlastung machen, dass dazu Innovationskräfte entstehen, Forschungskapazitäten freigesetzt werden und wir dadurch auch Wirtschaftswachstum generieren können. Wenn Sie alle belasten, die es eigentlich erwirtschaften, dann wirken Sie den Staat ab. Ich meine, das ist typisch linke Politik, richtig reinregulieren, alles bestimmen, am besten doch verbieten, am besten alles wieder sozusagen kommunalisieren.
Entschuldigung, das riecht mich wirklich auf. Also mal was ganz Praktisches, ne, was staatliche Regulierung
angeht. Herr Korte, ich würde aber gerne
den großartigen BioNTech-Impfstoff. Ja, da wird gesagt, das regelt der Markt, das ist alles super oder so. Ohne staatliche Förderung, nämlich von 345 Millionen Euro in der Pandemie, wäre dieser Impfstoff gar nicht zu entwickeln gewesen. Könnte ich sagen, irgendwie, ja, das machen die einfach mal so, das
regelt der Markt. Jetzt rennen aber linke Politiker durchs Land und sagen, aber jetzt muss der wieder zurück sein, das hat er Milliarden verdient.
Nein. Doch, nein, ihre linken Kollegen
rennen rum und zum Futter gehen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und ich würde ganz gerne, Herr Korte, noch auf einen Punkt gehen. Wir haben davon gesprochen, von Vermögensteuer war das eine. Ich würde gerne noch andere Vorhaltungen, die konservative Seite Ihnen ja auch immer wieder gegenüber formuliert, gegenüber Ihre Vorhaben, was den Arbeitsmarkt angeht, noch mal besprechen. Wenn wir davon ausgehen, dass Sie sagen, 13 Euro Mindestlohn muss sein, wenn Sie sagen, 30 Stunden Arbeit mehr sollte nicht sein und 36 Tage Urlaub, dann und die Managergehälter wollen Sie deckeln, dann sprechen viele von dem Ende des Standorts Deutschlands, was den Wirtschaftsstandort angeht.
Ja, also das kann auch nur jemand wie Armin Laschet erzählen, aber der liegt ja wirklich mittlerweile in allem falsch. Also nehmen wir mal dieses Argument, ich will darauf antworten, Wirtschaftsstandort Deutschland. Also ich weiß noch, als damals der Mindestlohn eingeführt wurde, was dort geheult und geschrien wurde, der Wirtschaftsstandort Deutschland geht zugrunde. Das ist ja einfach Quatsch. Das ist ja total Quatsch, weil damit erhöhst du ja auch die Kaufkraft. Gerade die kleinen Handwerker, nehme ich mal nur bei mir im Wahlkreis, die sind darauf angewiesen, dass die Leute was ausgeben und vor allem, dass der Staat, die Kommune Investitionen macht. Also das ist das genaue Gegenteil. Das belebt die Konjunktur. Das ist völlig richtig, staatlich zu investieren und Sozialleistungen, Renten anzuheben. Die 13 Euro sind ja so zustande gekommen, zu sagen, was muss ich in etwa verdienen? Also als Untergrenze, damit ich übrigens auch im Alter spätestens nicht hier Flaschen sammeln muss. Ich meine, das ist doch nicht normal, wie viel, wenig Rente die Menschen bekommen. Auch jetzt schon viele bekommen hier irgendwie, die Durchschnittsrente liegt bei 1048 Euro. Das ist doch, wenn du dein Leben lang mal locht hast, damit kann man sich doch nicht zufrieden geben. Also das Gegenteil ist richtig, dass wir höhere Investitionen brauchen, um die Wirtschaft überhaupt in Gang zu bekommen. Und dafür ist ein funktionierender Staat, der investiert, der Einnahmen hat, ein Schlüssel. Und wir reden darüber, wo kommt das Geld her, was wollen wir damit machen? Also finde ich, und Sie Stunden, sagen das gar nicht.
30 Stunden Arbeitszeit in der Woche und 36 Tage Urlaubsanspruch?
Ja, das ist doch, finde ich doch. Also gucken Sie mal, wenn Sie sich mal die Debatte um die Pflegekräfte angucken. Also ich kenne das nur von meiner Mutter, die war ihr Leben lang Krankenschwester. In den 80er Jahren, habt ihr mit ihr mal drüber gesprochen, 80er und 90er Jahren hat sie in etwa gesagt, hat wir das doppelte Personal und die Hälfte von Patienten. Und am Ende, die ist vor einigen Jahren in Rente gegangen, sagte, sie sind gar nicht mehr hinterhergekommen. Das sind doch die wahren Leistungsträger. Und wenn wir mal da gucken, da ist doch sinnvoll für solche Menschen natürlich die Arbeitszeit perspektivisch zu reduzieren, damit du mehr Zeit für deine Angehörigen, für deine Kinder hast, dass du mehr vom Leben hast, dass es nicht nur aus harter Arbeit besteht. Ich finde, das ist doch eine durchaus legitime Debatte. Ja, wie wir den Leuten.
Nicht, es passt doch nicht zusammen. Ist doch,
ich recht. Ja, ich natürlich, kann, ich kann auch, die Produktivität steigt ich kann auch und natürlich, steigt.
Wissen Sie, meine, wenn man Sachen dabei bin und aus der Familie erzählen, meine Mutter ist Verkäuferin, die kriegt weniger als diese Durchschnittsrente, die Sie benannt haben. Das ist die Lebensrealität, da müssen wir auch gar nicht drum herum reden. Aber der Punkt ist doch, was da gar nicht aufgeht, ist doch einerseits, packen Sie beim Mindestlohn immer mehr drauf, gleichzeitig wollen Sie die Arbeitszeit reduzieren. Wer aber nur 30 Stunden arbeitet und 13 Euro kriegt, kommt in der Summe auch nicht auf die Mindestrente, die man dann braucht, dass man über der Grundsicherung steht.
Da haben wir ja gesagt, es muss eine Mindestrente geben.
Ja, das ist ja genau, und das passt dann, ist ja wirtschaftlich gar nicht mehr darstellbar. Was wir tun müssen, ist doch, dass wir die Tarifpartnerschaften stärken. Wir haben in Thüringen zum Beispiel, nur mal um das mal zu nennen, einen 41% der Beschäftigten sind nur in Tarifbeschäftigung. Und da liegt doch der Schlüssel. Wir bräuchten doch gar nicht über die staatlichen Fragen regeln, wo mache ich Mindestlohn, wo greife ich sozusagen daran ein, wenn sozusagen mehr Leute flächendeckend in Tarifverträgen gebunden werden und würden darüber ein besseres Einkommen erzielen. Es gäbe keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West. Ich finde, nach 30 Jahren ist das sowieso alles, finde ich, erledigt. Und wer da immer noch meint, er muss unterscheiden, der lebt im falschen Film. Und da kann man auch was tun, um Sachen die Spaltung zu überwinden. Wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind jetzt im vierten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung und es gibt immer noch die Unterscheidung, dann hadern viele. Und deswegen ist ja wichtig, dass jetzt die Angleichung bei der Rente gibt zwischen Ost und West, dass die Tarifpartner auch darauf achten sollen. Das will ich damit sagen, dass sie bei Tarifabschlüssen nicht mehr zwischen Ost und West unterscheiden. Da können die ganzen Verantwortlichen selber mal einen Beitrag leisten. Und das ist, glaube ich, der bessere Schlüssel, als die Frage über diese Mindestlohnsteuerung politisch einzugreifen, weil wir ein gutes Verfahren ja haben, dass eine Mindestlohnkommission sich um diese Fragen kümmert. Ich bin bei Ihnen, dass bei den Menschen, die 40, 45 Jahre, es gibt sogar die Generation unserer Eltern, die bis zu 47 Jahre gearbeitet haben, dass die am Ende ihres Arbeitslebens, trotz der Brüche, die sie vielleicht durchmachen müssen, gesellschaftlich eine Rente haben, mit der sie sozusagen in Anstand leben können, weil sie wirklich ein Leben lang gearbeitet haben und dass es mehr ist als Grundsicherung und sich anschließend sich nackig machen müssen, zum Amt gehen müssen und alles offenlegen müssen. Das umtreibt viele. Das ist die Sorge der Menschen.
Bleiben wir ein bisschen bei der Rente. Können Sie denn den Rentnern ein Rentenniveau von 48% bei stabilen Beiträgen und auch bei Renteneintrittsalter 67 Jahre garantieren?
Das muss unsere gemeinsame Anstrengung sein. Wir müssen aber eben auch uns ehrlich machen, dass die jüngere Generation weiß, dass unser Rentensystem der Zukunft auf drei Säulen besteht. Eben auch was betriebliche Altersvorsorge betrifft und was private Altersvorsorge betrifft. In der Umbruchssituation, in der wir derzeit sind, das werden Sie auch erleben im Wahlkampf, haben viele Rentnerinnen und Rentner ein ganz anderes Problem, weil sie die Besteuerung gerade erfahren. Die machen manche zum ersten Mal in ihrem Leben eine Steuererklärung, sei dahingestellt, warum sie es vorher nicht gemacht haben. Aber es ist jetzt so, jetzt müssen sie es machen und müssen auf einmal 200, 300, 400, 500 Euro nachbezahlen. Per anno zwar, es ist jetzt nicht in der Summe so viel Geld, aber wenn ich halt eine Mindestrente habe, dann tun noch 500 Euro weh, die ich mit einmal zurückzahlen muss. Und klar, die Überlegung war, ich mache im Arbeitslesen, entlaste ich, indem ich private Altersvorsorge machen kann und kann das steuerlich geltend machen und es wird nachgelagert besteuert. Das Prinzip ist logisch, aber für jemanden, der vorher gar nicht die Kraft hatte, private Altersvorsorge zu machen oder die Firma gar nicht die Möglichkeit hatte, betriebliche Altersvorsorge zu machen, den nützt natürlich die nachgelagerte Besteuerung überhaupt nichts, weil er vorher gar nicht zusätzlich vorsorgen konnte. Und in der Umbruchssituation, finde ich, muss man nochmal nachdenken, ob das System in der jetzigen Rentnergeneration richtig angewendet ist. Für die Zukunft ja. Aber die drei Säulen, die wir brauchen, betrieblich, private und staatliche Altersvorsorge, das in der Summe keine Rentenstabilität sichern.
Ja, ich finde, Sie wollen, Herr Korte, Rente 53% das Rentenniveau und ja, das 65 Jahre.
Ja, richtig. Mhm. Das ist meine Auffassung. Ich finde es absurd, dass sich hier irgendwie Olaf Scholz abfeiert und sagt, also ich will, dass die Rente, diese mickrige Rente bei dem Niveau von 48% bleibt. Also das halte ich absurd und da sehen alle, also Gott, was weiß ich, wie sozial
die Frage
das ist.
Frage ist ja, wie man es finanzieren möchte, dass die Rentenversicherung Schwierigkeiten hat.
Das ist die zentrale Frage. Und ich finde, da müssen wir wirklich hinkommen zu einem anderen System, wo im Mittelpunkt die gesetzliche Rente steht. Die Rente mit 67 ist nichts anderes als eine Rentenkürzung.
Also keine drei Säulen,
mit 67
eine.
Auf dem Dach rumkrabbeln oder
Argument
was,
das kann ich im Bundestag gar nicht. Nein, das Argument stimmt doch gar nicht, weil der Dachdecker, der 45 Jahre gearbeitet hat, der ist doch gar nicht mit 67 Mohring, auf dem Bau. Der ist doch schon mit 63
bei 45 Jahren erzielt. Ja, aber dass doch die Rente mit 67 natürlich nichts anderes als eine Rentenkürzung ist, das ist ja wohl offensichtlich. Zweitens, die Riester-Rente, da hatte nur einer was von, nämlich der Allianz-Konzern. Ich will jetzt konkret die Frage beantworten, wie müssten wir ein gerechtes Rentensystem hinbekommen? Und ich finde, da lohnt ein Blick in unser Nachbarland Österreich, wo alle, also auch ich als Abgeordneter, selbstständige Beamte, alle Politiker, alle in einen Rententopf einfallen. Und deswegen hast du da ja eine Durchschnittsrente, ich glaube, die ist zwischen 700 und 800 Euro höher als dir. Ich gebe zu, das kriegst du ja nicht über Nacht hin. Aber dahingehend wieder zu sagen, zentral ist die gesetzliche Rente, alle zahlen ein, also wir erhöhen die Einnahmen, das wäre doch der richtige Weg.
Ja, aber die hohen Einzahler bekommen dann ja 20 Jahre später oder wann auch immer eine entsprechend höhere Rente.
Mhm. Aber du kannst eine Mindestrente ja machen. Wir haben ja als ersten Schritt vorgeschlagen, Mindestrente 1200 Euro. Darunter darf keiner was verdienen. Ersten Schritt, das könnte man noch in einer Wahlperiode machen, auf 53% anheben, das Rentenniveau. Das geht doch in die völlig richtige Richtung. Warum werden eigentlich andere Sachen nicht mit einbezogen, wenn du also Immobilien hast, etc., etc. Also das sind doch alles Fragen, wo wir hinkommen.
CDU und CSU und FDP könnte ich mit Geld umgehen. Jetzt habe ich mal ein bisschen mitgerechnet bei dem, was Sie hier alles aufgezählt haben. Einerseits 30 Stunden arbeiten, 13 Euro Mindestlohn. Grundrente erhöhen auf 1.300 Euro, österreichisches Modell einführen. Was ich können wir gar nicht merken, was Sie jetzt alles aufgezählt haben. Das muss alles aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Genau. Wir finanzieren jetzt schon zu mehr als 50%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das staatliche Rentensystem aus dem Bundeshaushalt. Jetzt doch schon. Und sozusagen die Belastung aus dem Bundeshaushalt daraus nochmal draufzulegen, ist doch gar nicht machbar bei den ganzen Programmen, die wir jetzt in der letzten Wahlperiode alleine auf den Weg gebracht haben, wo Sie gedrängt haben, wo die Opposition Druck gemacht hat, wo die Koalition sozusagen sich neu verpflichtet hat. Das muss man doch alles sozusagen im Gesamtpaket sehen, dieses Umswitchen, jetzt machen wir mal plötzlich Österreich nach und dann ist die Welt schön. Ich sehe das auch und führe diese Debatten und finde das spannend, was die Österreicher im Rentensystem machen. Aber das aktuelle System einfach mal so umstellen in einer Wahlperiode, das funktioniert doch nicht. Es geht doch gar nicht auf.
Das habe ich auch nicht
Dafür
gesagt.
Haben wir doch gar nicht die Leistungskraft. Doch, Sie kommen mit dem einen schnell an, dann machen wir mal die Mindestrente auf 1,2, dann ist die Welt in Ordnung. So schön wie das klingt und wie viel Beifall wir als Politiker dafür bekommen würden, wenn wir das so sagen. So unrealistisch ist es und ich halte gar nichts davon, dass wir Politik machen.
Was ist denn die Alternative?
Ich halte nichts davon, dass wir Politik machen, wo wir den Leuten was versprechen, was wir hinterher nicht erfüllen können. Mein Gefühl ist, dass ganz viele Menschen sich deshalb von uns insgesamt als Politik abwenden, weil wir in den Wahlkämpfen richtig sozusagen auf die Tassen hauen und hinterher auch aufgrund von Kompromissen, aber auch von Leistungsfähigkeit des Staates gar nicht in der Lage sind, das zu erfüllen. Das enttäuscht viel mehr und dann wenden sich viel mehr Leute von Demokratie ab, als es lieb sein kann. Und wenn dann die Populisten von den rechten Rändern ankommen und die Leute einsammeln, dann beklagen wir gemeinsam den Zustand unserer Demokratie. Und da müssen wir aufpassen, was wir tun und sagen und Wort halten. Das ist, glaube ich, wichtig.
Herr Kotter, da, das teile ich. Kann man ja auch mal anerkennen.
Ja, durchaus. Richtig. Wir kommen dann schon zum Schluss unserer Sendung. Und ich würde Sie gerne fragen, vorausgesetzt, Sie würden tatsächlich in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt sein. Welches sind denn die Punkte, die für Sie aus Ihrem Programm nicht verhandelbar sind?
Na, ich glaube, das muss im sozialen Bereich sein. Also ein höherer Mindestlohn, die Einführung einer Vermögenssteuer.
Also 12 Euro würde da nicht reichen.
Wir fordern ja 13 und dafür gehen wir erstmal in den Wahlkampf. Aber das ist ja ein Punkt, wenn man die Programme ernst nimmt, glaube ich, wäre das, da könnte man sich ja, glaube ich, einigen. Ich glaube, wir müssen Schritte machen, wirklich die Entprivatisierung des Gesundheitswesens einzuleiten. Das hat doch die Pandemie mehr als überdeutlich gezahlt. Und wir müssen wirklich eine Umverteilung machen. Die große Mehrheit entlasten und die Millionäre und Milliardäre endlich belasten. Das wären, glaube ich, drei zentrale Punkte.
Und Auflösung der NATO?
Die Auflösung der NATO ist, glaube ich, historisch durchaus sinnvoll. Ist ein Relikt des Kalten Krieges, aber naja, also bei mir
für in Sie Bitterfeld, in Koalitionsverhandlungen verhandelbar?
Nicht verhandelbar. Das verhandelt wird über alles, wenn es eine Mehrheit gibt. Aber sagen wir mal so, wenn ich morgens im Wahlkreis mit Leuten rede, das ist nicht der erste Gedanke, wie ich aus der NATO rauskomme. Aber sichere Rente schon.
Worauf kann sich der Wähler denn verlassen, wenn es tatsächlich eine CDU-Regierung geben sollte?
Ich glaube, drei Dinge sind bei uns wichtig. Wir brauchen eine Entfesselung von bürokratischen Vorschriften. Wir bluten zwar selber mal die Ohren, wenn ich das höhere Bürokratieabbau, aber wir sehen, dass wir deshalb auch bei der Digitalisierung so viele Schwierigkeiten haben, weil wir uns überbordet haben mit Regelungsmechanismen. Da Modellregionen zu schaffen, wo man sozusagen auch außerhalb der üblichen Normen was zulässt, damit es schneller geht, Planung beschleunigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt sind tatsächlich Bildungsinvestitionen. Der Bund muss helfen, den Ländern und den Kommunen, die eigentlich zuständig sind beim Kindergartenausbau, bei den Schulinvestitionen, weil alleine schaffen die das nicht. Aber da liegt der Schlüssel für den Erfolg dieses Landes. Und das Dritte ist, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir der Wirtschaft neben den Entfesselungen von bürokratischen Vorschriften eben auch beim Steuerrecht zuhelfen können, dass sich entfalten können. Und ganz wichtig, wenn wir Familien unterstützen wollen, wir haben ja vorgeschlagen, die Grundfreibeträge für Kinder einzuführen und sagen, Kinder steuerlich gleichzustellen dem erwachsenen Steuerbürger, dann ist es auch ein Zeichen an Familien, dass es sich lohnt, in diesem Land Familien zu gründen. Und das ist, glaube ich, steuerpolitisch eine große Herausforderung und die wollen wir packen.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr angeregte Diskussion. Wir haben hier inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, wo die Unterschiede der Parteien, glaube ich, sehr deutlich geworden sind. Vielen Dank dafür. Und wir bedanken uns bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Sie denken dran, 26. Da ist Wahltag. Gehen Sie wählen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.